für Gründe haben, über Gott ins Staunen zu geraten, ihn zu loben und ihn anzubeten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht, also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich so im Alltag für Lobpreis und die Anbetung oft beschränkt auf die Zeit, in denen es einem richtig gut geht. Wo man dann auch wirklich so vor Augen hat, boah, Gott ist absolut zum Staunen. Aber in den Phasen, in denen es dann nicht so gut läuft und manches nicht so richtig sich entwickeln will, wie es soll, da fällt es schwer. Da gerät es irgendwie so oft aus dem Blick. Und da finde ich solche Lobpreiszeiten immer wieder so, gerade in den Sonntagen, so eine Kurskorrektur, eine Richtungsangabe. Jawohl, Gott ist immer derselbe. Ob ich das jetzt so fühlen kann oder sehen kann, wahrnehmen kann mit meinen Sinnen oder nicht, Gott bleibt König. Größer als alles in dieser Welt, mächtiger als jede andere Majestät, stärker als alles, was ich ihm in den Weg stellen könnte. Gott ist rund um die Uhr. 24/7. Majestät. Das finde ich das Schöne in unseren Lobpreiszeiten. Gerade auch im Wort, im Bibeltext. Gerade bei solchen Predigtexten wie heute, da merken wir, es gibt wirklich Phasen, wo das so aus dem Blick geraten kann, dass Gott größte Majestät ist. Wir hatten es bereits im letzten, also vor zwei Sonntagen schon mal angefangen, anzupacken mit diesen Christenverfolgungen. Das sind Situationen, wo es wirklich fraglich ist, hat das Gott wirklich im Griff? Der große König aller Könige steht auf einmal in Ländern wie Nigeria oder Syrien oder dem Irak, angesichts dieser massiven Gewalt von IS oder Boko Haram oder Abu Sayyaf, wie der große Verlierer da. Da hat seine Leute abgeschlachtet. Und wo ist der jetzt, der große König? Warum geschieht da nichts? Und vor zwei Wochen haben wir ganz intensiv für Christen in diesen verfolgten Ländern gebetet. Speziell für Ägypten und Irak, weil es uns wichtig war, wir gehören zusammen. Auch wenn wir hier an einer anderen Ecke leben, dieser Erde, wir sind wie Körperglieder an demselben Leib verbunden miteinander. Das kann uns nicht einfach nur egal sein, wenn andere für ihren Glauben hingerichtet werden oder eingesperrt werden. Wir gehören zusammen. Eine völlig andere Qualität allerdings bekommt dieser Glückwunsch von Jesus den verfolgten Christen gegenüber, wenn wir selber in dieser verfolgten Situation drinstecken. Wenn es uns persönlich betrifft, dann lesen wir diesen Glückwunsch tatsächlich nochmal in einer ganz anderen Einstellung, in einer ganz anderen persönlichen Betroffenheit. Nun, wir können schon sagen, es geht uns im Moment nicht so viel an. Wir leben hier im Westen, in einer ziemlich komfortablen Situation. Es geht uns gut und kaum einer wird für seinen Glauben irgendwelche Schwierigkeiten in Kauf nehmen müssen. Gut, manchmal. Gerade gestern habe ich es erfahren von einer Frau, die hat sich geweigert, für ihren Chef bei der Steuerprüfung zu lügen. Am nächsten Tag gibt es einen Anruf vom Chef, sie brauche nicht mehr zu kommen, bis wir gekündigt.
Einfach ein straffes Programm Sonntag morgens, ja. Aber ich kann Sie hören, das geht. Ja, wunderbar. Ja, also gerade gestern habe ich erfahren, dass eine Frau fristlos gekündigt bekommen hat, weil sie sich weigerte, bei der Steuerprüfung für ihren Chef zu lügen. Aber das sind wohl eher die Ausnahmen bei uns im Westen, dass jemand den Job verliert, weil er sagt, ich bin Christ und ich lebe ganz bewusst mit Jesus. Kaum einer muss irgendwelche Gefahr laufen, seine Rechte zu verlieren. Ja, aber diese komfortable Situation, in der wir uns befinden, hier in Deutschland oder im Westen überhaupt, die macht uns einerseits bequem. Da geht es oft so, dass dieses Brennen für Jesus, dieses Engagierte für ihn einstehen, dabei verloren geht und auf der Strecke bleibt. Und andererseits werden wir schnell auch gleichgültig gegenüber den Menschen, die in anderen Ländern wirklich Verfolgung aushalten müssen. Es kratzt uns ja hier überhaupt nicht. Das sind so die beiden Schwierigkeiten, die wir damit haben. Und dabei weiß keiner, von uns, wie lange diese komfortable Situation, in der wir uns befinden, noch anhalten kann, noch genießt. Sicher, wir haben diese Religionsfreiheit in der Verfassung verankert, aber wie schnell kann so eine Gesetzeslage oder auch Stimmung kippen? Ich habe nachher noch mal ein Beispiel dafür. Jesus dagegen bei seinem Glückwunsch an die verfolgten Christen, der bringt das sehr schnell in diese Wendung hinein. Er gratuliert erstmal den Verfolgten und dann spricht er aber die Zuhörer ganz direkt an und konfrontiert sie unmittelbar mit der Bedrohung, dass sie selber in diese Situation hineinkommen können, dass sie für ihren Glauben Nachteile einstecken müssen oder sogar verfolgt werden. Ich lese jetzt mal die Eröffnung der Rede am Berg, diese 8 verschiedenen Glückwünsche, und Sie werden es am Ende dieser Schriftlesung schnell merken, wie Jesus hier die Zuhörer ganz persönlich anspricht. Aber erst mal im Zusammenhang. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Da begann er, sie zu unterweisen. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, und jetzt erst mal ganz allgemein, glücklich sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Und jetzt kommt der Dreh. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Sie haben es gemerkt, und ich habe es auch betont so, Jesus referiert hier nicht nur über irgendwelche anderen, sondern er spricht hier die Zuhörer ganz direkt an als diejenigen, die auch für ihren Glauben einen hohen Preis zu bezahlen haben. Er spricht sie ganz direkt an, ihr liebe Zuhörer, es geht um euch. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Es geht hier jetzt nicht mehr um Ägypten oder Irak oder Somalia und Nordkorea. Es geht hier um die Christen in Kandern. Es geht hier um die Christen im Markgräfler Land, hier bei uns in Deutschland, in unserem Gottesdienst der FEG. Wir dürfen nicht dem Fehler verfallen, nur weil bei uns jetzt in Deutschland Religionsfreiheit herrscht und das in der Verfassung auch verankert ist, dass wir das Thema Christenverfolgung ganz weit wegschieben, eben in diese Länder, die wir beim letzten Mal auch gesehen haben, hinein. Nur dieses eine Beispiel, Indien. Indien ist derzeit die größte Demokratie in der Welt. Und Religionsfreiheit ist in Indien ebenfalls in der Verfassung verankert. Aber bei diesem Weltverfolgungsindex, den ich Ihnen vor 2 Wochen vorgestellt habe, dieses Plakat, draußen können Sie es noch mitnehmen, da rangiert Indien, die größte Demokratie der Welt, derzeit auf Platz 28 der am gefährlichsten, für die Christen gefährlichsten Länder dieser Erde. Mit Religionsfreiheit in der Verfassung. Platz 28. Natürlich wäre es völlig falsch und auch vermessen, sich jetzt nun eine Verfolgungszeit auch in Deutschland zu wünschen. Das ist wirklich nicht angesagt. Ich denke sogar eher, dass diese lange Zeit, in der Christen ihren Glauben an Jesus in dieser großen Freiheit ausüben können, ist ein Geschenk Gottes. Das können wir und das dürfen wir und das müssen wir sogar in großer Dankbarkeit annehmen und das sogar als riesige Chance ergreifen, dass Menschen hier bei uns in Deutschland auf vielen verschiedenen Wegen Jesus kennenlernen können. Das ist eine richtig gute Gelegenheit in dieser großen Freiheit. Aber es ist auch, und das nicht erst in unseren Tagen, sehr schnell offensichtlich, dass Christen in ihrem Glauben ohne den Druck von außen in ihrer Beziehung zu Jesus schnell gleichgültig werden. Da geht den Christen eben in dieser maximalen Freiheit, die sie erleben, schnell der Biss und auch die Begeisterung für Jesus verloren. Es ist wirklich die Beobachtung, da wo es nicht viel kostet, an Jesus zu glauben, scheint das auch nicht viel wert zu sein. Da, wo man für Jesus nicht mehr auf etwas verzichten muss, verzichtet man schnell auf Jesus. Und dann gilt sein Wort einfach nur noch dann, solange es mir Vorteile verschafft. Solange ich irgendwo was daraus ziehen kann, es mich unterstützt, es mich ermutigt und tröstet. Aber da, wo es mir etwas abverlangt, wo es Verzicht mit sich bringt, da hört die Frömmigkeit oft sehr schnell auf. Das darf man alles nicht so eng sehen. Und schnell schwimmt man einfach nur noch mit. Das Christsein ist konturlos geworden, völlig angepasst und als von außen gar nicht mehr als solches zu erkennen. Deshalb wird jedes Gebet um Erweckung tatsächlich auch immer diesen Weg der Verfolgung einschließen. Die Kirchengeschichte zeigt uns, dass geistliche Aufbrüche in einem Land oder einer Region oder Gemeinde oft geschehen unter massivem Druck von außen. Und da stellen wir fest, auch wer ganz aufmerksam die Medien wahrnimmt, wir stellen fest, dass dieser Druck von außen tatsächlich auf die Christen in den letzten Jahren auch hier bei uns in Deutschland deutlich zugenommen hat. Ich kann mich nicht erinnern, wie es vor wenigen Wochen passiert war, dass Christen bei einer friedlichen Demonstration, wie jetzt kürzlich in Berlin, zum Schutz der ungeborenen Kinder aktiven Polizeieinsatz nötig hatten. War mir so bislang, also dass es begleitet wurde schon, ja, aber dass die Polizei aktiv einschreiten musste, um die demonstrierenden Christen zu schützen vor den Angreifern, war mir bislang so in dieser massiven Gewalt nicht bewusst in Deutschland. Berlin. Einerseits wird in unserem Land die Toleranz so hoch gepriesen und auch medienwirksam immer wieder eingefordert. Aber die Toleranz gilt offensichtlich nicht mehr denen, die eine feste Position gefunden haben. Die wissen, was sie eigentlich wollen und woran sie glauben. Die werden mit der Intoleranz der Toleranten konfrontiert. Die Toleranz gilt in unseren Tagen immer mehr nur noch denjenigen, für die alles gleich gültig ist, den Gleichgültigen, die eben gar keine Meinung mehr haben über das, was gelten soll. Wer dagegen einen festen Standpunkt einnimmt, zum Beispiel mit so einem Satz, ich habe mich auf Jesus festgelegt mit allen Konsequenzen. Für mich gilt vor allem anderen sein Wort und sein Wille. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott außer allein durch ihn. Der gerät ganz schnell in diesen Verdacht, Extremist zu sein. Und dann kommen da solche Geschütze. Das ist jemand, der Fundamentalist ist. Ja, gerade in solchen Fragen wie religiöse oder sexuelle Vielfalt, Schutz des menschlichen Lebens vor seiner Geburt. Wer hier Position bezieht, der kommt schnell in diesen Generalverdacht eines militanten Fundamentalismus hinein und wird rhetorisch ganz schnell in die Nähe des terroristischen Islamismus gerückt. das bei uns, hier in Deutschland. Und die Medien, die schlachten das natürlich mit Vorliebe aus. Und diese Entwicklung wird wohl auch noch weiter fortschreiten. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wir uns langsam daran gewöhnen müssen, dass überzeugten Christen nicht nur durch den Norddeutschen Rundfunk, sondern generell der Wind hier bei uns in Deutschland zunehmend ins Gesicht blasen wird. Also diese steife Brise, die werden wir zunehmend feststellen müssen als Normalzustand. Und wir brauchen uns auch nicht darüber zu beschweren. Ich halte es für wichtig, dass wir im Blick auf die Verfolgung auch hier bei uns, in unseren Regionen hier vor uns die Augen offen halten. Bereits im Jahr 2002 hat die weltweite evangelische Allianz 3 verschiedene Phasen einer Verfolgung unterschieden. Und ich halte diese Unterscheidung für sehr hilfreich, uns wachsam sein zu lassen. Gerade in der ersten Stufe, in der ersten Phase so einer Verfolgung, hier kommen die 3 Stufen mal. Ich zitiere jetzt diese Veröffentlichung von der weltweiten evangelischen Allianz. Sie schreiben, die erste Phase ist die Desinformation. Also werden Leute falsch informiert oder einseitig informiert. Da werden Tatsachen aus ihrem Zusammenhang gerissen, in einen anderen Zusammenhang gestellt und so verfremdet, dass ein ganz anderer Eindruck entsteht. Ein super Beispiel war ja diese Sendung, die vor kurzem im Norddeutschen Rundfunk gelaufen war, wo christliche Gemeinden interviewt worden sind, viele inkognito, und da wurde ein sehr, sehr schlechtes Licht über 7, 8 Gemeinden in Deutschland geworfen. Hat richtig auch für Aufruhr gesorgt. Und das kann geschehen, ich zitiere jetzt wieder den Artikel der Allianz, durch gedruckte Artikel kann da sein, Radios, Fernsehen und andere Mittel werden Christen ihres guten Rufes beraubt. Und man verweigert ihnen das Recht, gegen die ihnen gegenüber erhobenen Vorwürfe Stellung zu nehmen. Ohne Verfahren werden sie schuldig gesprochen für alle Arten von angeblichen Verbrechen und Vergehen. Die öffentliche Meinung, resultierend aus häufigen Wiederholungen solcher Desinformationen, führt dann zum nächsten Schritt, nämlich die Diskriminierung. Diskriminierung verband Christen zu Staatsbürgern zweiter Klasse mit einer schwächeren rechtlichen, sozialen, politischen und ökonomischen Stellung. Das dritte Stadium, da reden wir von Verfolgung. Während die ersten zwei Bedingungen einmal geschaffen wurden, wenn die ersten zwei Bedingungen einmal geschaffen wurden, kann versteckte und offenkundige Verfolgung ohne oder durch strafrechtliche Ahndung erfolgen. Die Verfolgung kann vom Staat, durch die Polizei, dem Militär, extremistische Organisationen oder auch durch den Mob, parlamentarische Gruppen und religiöse Eiferer ausgeübt werden. Ja, also kurz zusammengefasst, ein bisschen verständlicher vielleicht, sind 3 Schritte. Die erste Stufe, die erste Phase ist voll am Laufen. Die Christen bekamen keine Gelegenheit, eine Gegendarstellung im Norddeutschen Rundfunk veröffentlicht zu bekommen. Es wurde einfach so im Raum stehen gelassen. Es gab sicher einige schriftliche Wortmeldungen, es gab viele Briefe in den Norddeutschen Rundfunk, aber es gab keine öffentliche Gegendarstellung. Die falschen Informationen blieben einfach so stehen und die hängen in den Köpfen drin. Und das ist die Basis für die zweite Phase, eine Diskriminierung. Da werden dann Leute ganz gezielt benachteiligt bei irgendwelchen Maßnahmen, wenn es darum geht, Kinder adoptieren zu dürfen, Pflegekinder zugewiesen zu bekommen. Das sind es auf einmal, ganz strenge Fundamentalisten. Nie dürfen wir denen ein Kind anvertrauen von Seiten des Jugendamtes. Und so geht es los. Und dann kommt die dritte Stufe, die offene Verfolgung. Wir müssen wirklich feststellen, dass wir in dieser Phase schon mittendrin stehen, auch bei uns hier in Deutschland. Und der Gegenwind wird stärker. Und das ist auch die Absicht, warum Jesus damals schon seine Zuhörer dieser Rede am Berg ganz direkt angesprochen hat. Ihr, liebe Leute, es geht um euch, nicht mehr nur um Irak oder Ägypten. Jesus will seine Zuhörer auf den zunehmenden Druck von außen vorbereiten, dass sie nicht überrumpelt werden. Sie sollen sich nicht erschrecken oder lähmen lassen durch diesen Gegenwind. Einige Zeit später, ungefähr 3 Jahre später, nach dieser Bergpredigt, hat Jesus seine Freunde, seine Jünger, auf seine drohende Hinrichtung vorbereitet und die Konsequenzen, die sich für sie daraus ergeben. Und dann sagte er folgende Sätze, die finde ich jetzt in diesem Zusammenhang wirklich bemerkenswert. Johannes Kapitel 14, Sie können es, ich lese es vor. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ermutigte Jesus seine Jünger, vertraut Gott und vertraut mir. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, denn sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Seht ihr, das gefällt mir bei Jesus. Wenn er Leute vorbereitet auf zunehmende Probleme, die sie für ihren Glauben in Kauf nehmen müssen, dann verbreitet er keine Panik oder Angst. Und er hätte damals wirklich allen Grund gehabt, panisch zu reagieren. Oh, Hilfe, liebe Jünger, wie soll das bloß gut gehen? Liebe Freunde, dieses ganze große Unternehmen, mein Königreich, soll ich in eure Hände legen? Ohne mich, wie kann das bloß gut gehen? Nach 3 Jahren Ausbildung sollt ihr den ganzen Betrieb übernehmen. Seid ihr dem auch wirklich gewachsen? Traut ihr euch das zu? Habt ihr euch ja alles gut eingeprägt? Johannes, komm, hol mal dein Oktavheft raus. Wie war das noch? Johannes 3, Vers 16. Kannst du es noch auswendig? Habt ihr genügend Intus gekriegt, genügend gelernt? Habt ihr euch verfolgungsfit gemacht? Immerhin habt ihr mal mit Königen zu tun und mit Löwen und mit Gladiatoren. Ihr werdet eingesperrt und hingerichtet werden. Traut ihr euch das zu? Natürlich nicht. Keiner von den Jüngern von Jesus hat sich's zugetraut. Der einzige war Petrus. Er sagte vorher, und wenn ich mit ihr sterben müsste. Aber auch ihm wurde dieser steile Zahn gezogen. Keiner hat sich's mehr zugetraut. Kein Mensch kann sich dem gewachsen sehen. Und wir können das nicht mal auch nur in Gedanken durchspielen, wie stark wir als Christen sein werden, wenn wir verfolgt werden. Und wir können das auch nicht einfach mal so testen in einer Pilotphase unter gemäßigten Bedingungen oder sowas. Was Jesus seinen Freunden mit auf diesen nun zugegebenermaßen schweren Weg gibt, ist einfach und ganz schlicht. Vertraut Gott und vertraut mir, sagt er. Vertraut Gott und vertraut mir. Ein Tag nach dem anderen. Ohne Angst, ohne Panik. Macht euch bei mir fest. Das Wort Glauben oder Vertrauen, das hier von Jesus verwendet wird, geht in der hebräischen Sprache zurück auf das Bild von einer Mutter oder einer Amme oder Babysitterin, die ein Baby trägt. Das Kind, das Baby, praktiziert Glauben. Glauben, so wie sich Jesus vorstellt, ist einfach getragen werden. Ein kleines Kind lässt sich tragen. Ist dieses kleine Kind stark genug in einer Verfolgung? Niemals. Es ist chancenlos. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie die Mutter für dieses Kind kämpfen wird wie eine Löwin? Sie wird lieber selber sterben, als ihr Kind jemanden Fremden, jemand Gefährlichem einfach so zu überlassen. Jesus ist lieber selber gestorben, als dass er uns einfach unserem Schicksal überlässt. Niemals, niemals wird er zulassen, dass jemand seine Kinder, für die er mit seinem eigenen Leben bezahlt hat, aus den Armen reißen wird. Er wird kämpfen wie ein Löwe für jeden von uns. Und wir dürfen uns von ihm tragen lassen, auch durch diese schweren Zeiten hindurch, auch in einer Verfolgung. Er wird kämpfen. Das heißt nun nicht, dass die Christen im Falle einer Verfolgung unbeschadet bleiben. Allein die Tatsache, dass in unseren Tagen jedes Jahr 100.000 Christen für ihren Glauben getötet werden, spricht ja für sich. Das sind jeden Tag ungefähr 274 Christen, die weltweit jeden Tag für ihren Glauben getötet werden. Aber selbst wenn eine Verfolgung tödlich endet, werden die Märtyrer nicht, auch nicht nur eine Sekunde, von Jesus fallen gelassen. Vertraut Gott und vertraut mir, sagt er. Ich halte fest. Auch über die Schwelle des Todes hinaus. Und Jesus begleitet, die sich bei ihm festmachen, die sich von ihm tragen lassen. Er begleitet sie in einer unendlichen Treue auf die andere Seite. Er hält. Wenn wir das Leben einzig zwischen diesen eng bemessenen Grenzen zwischen Geburt und Tod betrachten, diese Spanne kann ja unterschiedlich lang sein. Aber wenn wir allein diese Grenze nehmen und Leben in dieser Grenze sehen, da zahlt sich der Glaube an Jesus nicht immer aus in Form von Glück und Gesundheit und langem Leben. Aber Jesus weitet uns den Horizont. Es gibt einen Himmel. Und da, sagt er, da bereitet er jetzt bereits für seine Leute Wohnungen vor. Er erwartet jeden, ganz gleich wie lang sein Leben hier auf dieser Erde dauert. Er erwartet auf jeden. Er lässt es sich nicht nehmen, mit jedem Einzelnen persönlich durch seine neue Wohnung zu gehen. Von einem Raum zum nächsten. Und ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie liebevoll, wie geschmackvoll es Jesus für mich in meiner himmlischen Wohnung eingerichtet hat. Ich hätte es mir besser und schöner nicht mehr wünschen können. Und diese Lage, einfach himmlisch. Hier will ich bleiben. Eine Ewigkeit lang, nie mehr umziehen, nie mehr zurück, weil ich bei Jesus wohne. Jesus sagt, ihr werdet dort sein, wo ich bin. Das macht den Himmel zum Himmel. Hier ist Jesus. Und er persönlich nimmt jeden seiner Nachfolger in Empfang. Auf ihn ist einfach Verlass. Diese Hoffnung auf das Leben nach dem Tod strahlt auch hier in diesem Glückwunsch für die verfolgten Christen in aller Klarheit durch. Jesus gratuliert den verfolgten Leuten mit diesen Worten. Ihnen gehört Gottes neue Welt, sagt er. Und später fährt er fort. Im Himmel werdet ihr dafür, eben für die Verfolgung, für die Benachteiligung, für die Diskriminierung, ihr werdet dafür später reich belohnt werden. Diese ewige Perspektive verleiht den Christen, denen der Wind in aller Schärfe ins Gesicht bläst, die eingesperrt und die gefoltert, die hingerichtet werden, eine Hoffnung, die ihnen Kraft gibt, das auch auszuhalten. So wie es Dietrich Bonhoeffer seinen Mitgefangenen vor seiner Hinrichtung am 9. April 1945 in Flossenbürg sagte. Bonhoeffer verabschiedete sich von den Mithäftlingen mit diesen Worten: Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Das sind seine letzten überlieferten Worte. Und dann musste er sich ausziehen und wurde an den Galgen geführt. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. 11 Jahre vor diesem 9. April 1945, im Jahr 1934, schrieb Bonhoeffer sein Buch Die Nachfolge und erklärt hier die Bergpredigt. Und von dieser Seligpreisung, die wir heute besprochen haben oder besprechen, schreibt Bonhoeffer 11 Jahre vor seiner eigenen Hinrichtung folgende Sätze. Und wir, die wir sein Ende hier auf dieser Erde kennen, lesen das nochmal mit einer ganz anderen Aktualität. Bonhoeffer schrieb 1934, da stehen die Armen im Freudensaal. Gott selber wischt den Weinenden die Tränen der Fremde ab. Er speist die Hungrigen mit seinem Abendmahl. Die Verwundeten und gemarterten Leiber stehen verklärt da. Und statt der Kleider der Sünde und Buße tragen sie das weiße Kleid der ewigen Gerechtigkeit. Aus dieser ewigen Freude, schreibt Bonhoeffer, aus dieser ewigen Freude dringt schon hier ein Ruf zu der Gemeinde der Nachfolgenden unter dem Kreuz. Der Ruf Jesu, selig, selig. Er hätte es 1934 selber nicht geglaubt, dass er bereits 11 Jahre später selber diesen Ruf uns entgegenbringt. Selig, selig. Dass er selber eingereiht ist in diese Leute vor dem Thron Gottes, in diesem weißen Gewand der Gerechtigkeit, von Gott gerecht gemacht und jetzt ins Ziel geführt. Aber diese Perspektive, die Bonhoeffer bereits 11 Jahre vor seiner Hinrichtung hatte, hat ihm den Mut gegeben, auch konsequent dran zu bleiben bis hin zu seiner Hinrichtung am Galgen. Diese Perspektive der Ewigkeit bei Gott, der Herrlichkeit bei ihm, gibt Kraft, jetzt schon konsequent bei Jesus dran zu bleiben und sich tragen zu lassen, auch durch manchen Gegenwind hindurch. Angesichts dieser Hoffnung kann die Angst überwunden werden. Da wird die Ohnmacht und die Hilflosigkeit, die wir vielleicht empfinden würden, angesichts dieser massiven Gewalt der Verfolger, besiegt. Hier fällt ein Lichtstrahl in die dunkle Nacht der Grausamkeit. Und hier spricht einer aus der Ewigkeit heraus in die Zellen der Verfolgten. Freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Schaut, würde Jesus wohl weiter sagen, schaut, es geht zu mir. Jetzt schon hast du mir dein Leben geweiht. Jetzt schon hast du in mir diesen festen Anker gefunden. Jetzt schon ermutige ich dich und tröste dich. Jetzt schon bin ich für dich ganz da und umsorge liebevoll dein Leben. Jetzt schon höre ich deine Gebete. Jetzt schon hast du diesen festen Platz an meinem Herzen und ich bin dir liebevoll verbunden. Jetzt schon kannst du dich freuen und jubeln, weil du das Größte und Wertvollste gefunden hast, was es auf dieser Erde zu entdecken gibt. Schöner und prächtiger als der edelste Diamant. Du hast mich, den Allmächtigen und Barmherzigen, entdeckt. Du hast mich, der ich dich liebe, mit einer Liebe, die einfach nicht von dieser Welt ist. Du kannst dich über mich freuen und mir deinen Lobpreis entgegensingen. Ich bin der König der Könige und Herr aller Herren. Freue dich über mich, so wie ich mich auf dich freue. Ich erwarte dich, mein geliebtes Kind. Ich möchte Gelegenheit geben, dass jeder für sich in der Stille Jesus antwortet, mit einem ganz persönlichen Gebet, in der Stille, in Gedanken formuliert, um Jesus seine Anbetung entgegenzubringen. Auch die Angst, die Befürchtungen, die Hilflosigkeit zu sagen und dafür zu beten, dass er in seiner Güte und Treue diese Angst überwindet und uns hilft zu einem mutigen, eindeutigen Bekenntnis zu ihm. Jeder für sich in der Stille. Ich schließe diese stillen Momente dann mit einem Gebet von hier vorne wieder ab. Jesus Christus, es tut so weh, mitzukriegen, wie Christen in anderen Ländern dieser Erde für ihren Glauben verfolgt und oft auch hingerichtet werden und jeden Tag 274 von den unseren zu verlieren. Es tut weh, zu sehen, wie die Schlechter der islamistischen Gruppen durch die Gemeinden ziehen, durch die christlichen Familien ziehen. Und es ist besorgniserregend, sich vor Augen zu führen, dass auch bei uns die Verhältnisse sich verändern könnten und wir einem noch stärkeren Gegenwind ausgesetzt sind. Aber Jesus, du bist der König der Könige. Du bist die größte Majestät. Du hast das alles 100% im Griff. Ermutige du uns jetzt, uns ganz von dir tragen zu lassen, uns dir anzuvertrauen, diesen Glauben zu praktizieren, wie so ein kleines Baby, das sich tragen lässt, das sich nicht dagegen wehrt, sondern eingehüllt bleibt in deine Umarmung. Lass uns fest mit dir verbunden sein, jetzt schon in unserem Alltag. Und lass daraus Mut erwachsen, eine Begeisterung für dich, ein brennendes Feuer, auch den Menschen in unserer Zeit ganz offen und ehrlich zu sagen, wie sie dich, den Messias, den König der Könige, finden können. Ermutige du uns in unserer Zeit, die wir noch diese große Freiheit haben, die offenen Türen zu nutzen, zu beschreiten und einzuladen für die Menschen in unserer Umgebung. Lass uns diese Chancen nicht verschlafen. Rüttle uns auf, gerade durch diese tiefe Verbundenheit mit den Christen auf der ganzen Erde, auch mit denen, die für ihren Glauben verfolgt werden. Gewinne du unser Herz und hol uns raus aus der Bequemlichkeit, aus der Sattheit, aus der Gleichgültigkeit, aus dem Angepasstsein, aus dem Konturlossein. Zieh uns an dein Herz. Amen.